Schön, euch zu sehen. Schön, dass du auch zu Hause dabei bist. Ich möchte diese Predigt beginnen mit einer ganz schlichten, einfachen Frage. Und ich ahne, dass du sie intuitiv beantworten kannst. Die Frage lautet: Hat Gott ein Problem mit Sünde? Und du denkst dir: Oh ja, der hat ein Problem mit Sünde. Aber ich möchte dir zusprechen: Vorsicht mit zu schnellen Antworten. Denn um Jesus gerecht zu werden, müssen wir wissen, wie das gemeint ist. Ja, er hat ein Problem mit Sünde. Aber vor allen Dingen deswegen, weil er weiß, was sie mit uns macht. Wie sehr sie uns betrügt. Wie sie uns ausnutzt. Das ist sein Schmerzpunkt. Ich möchte dir dazu ein Beispiel erzählen, das mit meiner Tochter zu tun hat. Da war sie noch klein, gerade mal so 3 vielleicht. Und wir saßen am Küchentisch und nahmen irgendeine Mahlzeit ein. Frühstück, glaube ich, war es. Na jedenfalls, wir hatten uns zu dieser Zeit auch so einen Tritthocker gekauft, um an die Schränke besser dran zu kommen. Der stand in der Küche. Na jedenfalls, der war für unsere Tochter so spannend, dass sie beschloss, von nun an immer auf diesem Tritthocker zu sitzen und nicht mehr in ihrem Kinderstuhl. Ich sagte zu ihr: Du, ich glaube, das ist so keine gute Idee, denn dieser Tritthocker, anders als dein Kinderstuhl, hat keine Lehne. Ja, und wenn du nicht dran denkst und dich zurücklehnst, dann fällst du runter. Nein. Unsere Tochter war schon damals ziemlich selbstbewusst. Nein, doch, das mache ich jetzt. Ich falle nicht runter. Naja, ich bat sie nochmal wirklich gut dran zu denken und ich schielte auch immer rüber, ob es klappt. Jedenfalls, wir aßen und plötzlich rums. Ja. Und dann ist es passiert. Sie lag da wie so ein Käfer auf dem Rücken und war ganz starr vor Schreck. Ich bin natürlich sofort aufgesprungen und war besorgt, ob was passiert ist. Ich meine, es ist ja was passiert, sie ist vom Stuhl gefallen. Und ich beugte mich über sie und sagte: Alles gut? Und sie starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an, die voller Schreck waren, aber auch voller Trotz. Und dann sagte sie: Ich darf das. Ich darf das. Und ich dachte: Okay, lassen wir sie. Und erst, ich nahm sie dann auf meine Arme, erst als sie dann bei mir auf meinen Armen war, da konnte sie anfangen zu weinen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es Gott mit uns oft genauso geht. Ja? Also wenn ich nur an mich denke, ich weiß ja so gern alles besser, was gut für mich ist, was ich brauche. Ja? Es passiert auch nichts. Und dann falle ich vom Hocker oder, sagen wir es mal ganz offen, dann fallen wir in Sünde, ja, liegen da und behaupten immer noch: Ich darf das. Aber was es mit uns gemacht hat, ja, der Schmerz, der Schrecken, das ist das, was Gott schmerzt. Das ist das, was Gott, wovon Gott sagt: Ey, das brauchst du nicht. Wo er als Vater sich über uns beugt und nicht den Kopf wegdreht, so von wegen: Hast wieder nicht gehört, Pech gehabt, siehste. Das ist es ja oft, was wir glauben, wie Gott auf Sünde reagiert in unserem Leben, dass er den Kopf schüttelt, verständnislos und sich abwendet. Aber ich sag dir eins: Es gibt Gott gar nichts, wenn er mal wieder Recht behalten hat. Aber es gibt Gott alles, wenn er uns im Arm halten kann. Ich habe vor 2 Wochen etwa am Karfreitag eine Andacht gehalten in unserem Gottesdienst. Da habe ich von einer Frau berichtet aus dem Lukas-Evangelium, die berüchtigt war für ihre unmoralische Lebensweise. Alle wussten es, sie natürlich auch. Sie wurde dafür verachtet, besonders von den Frommen. Und es wird dann geschildert in dieser Szene, wie sie in einer wirklich herzergreifenden Weise sich zu Jesus schleicht und ganz scheu ihm durch Parfüm eine Liebenswürdigkeit erweisen will. Und sie tut es auch. Und sie weint vor ihm und sagt kein Wort. Die anderen sind, also die Frommen, sind erschrocken, dass er diese Frau überhaupt nur duldet in seiner Nähe. Und daraufhin dann sagt Jesus zu seinem Gastgeber, auch so ein Frommer, dass er ihm in der ganzen Zeit, die er da ist, keine einzige Liebenswürdigkeit erwiesen hätte. Dass diese Frau hingegen gar nicht mehr aufhört mit ihren Liebenswürdigkeiten, sogar mit ihren Tränen seine Füße netzt und diese Tränen mit ihren eigenen Haaren wegwischt. Ganz abgesehen von dem Parfüm. Und dann sagt Jesus einen Satz: Ihr wurde viel vergeben, darum liebt sie so innig. Wem aber nur wenig vergeben wurde, der liebt auch wenig. Also eines wird durch diese Frau und eben auch durch ihre Sünde deutlich. Das versuche ich mal zu beschreiben. Die ganzen Fehlversuche auch im Sinne von Fehler, ja, die ganzen Fehlversuche im Leben dieser Frau, die ganze Sünde, die sich da angesammelt hat. Und da reihte sich ja eine Sünde an die andere, die scheint für sie wie ein Weg geworden zu sein, der sie herausführt aus dem Falschen und der sie in das Wahre und Echte hineinführt. Ein Weg, von dem Jesus sagt, der zu solch einer großen Liebe führte. Und es klingt ein bisschen verunsichernd oder auch verstörend für fromme Ohren, wenn ich jetzt sage, auch Fehlversuche, auch Sünde können ihr Gutes haben, wenn sie uns aus dem Falschen zurückführen in das Wahre. Dann haben sie etwas Nützliches an sich. Es gibt einen sehr bekannt gewordenen Ausspruch von Martin Luther, also das ist eigentlich ein ganzes Zitat, aber ich will nur mal diesen einen bekannt gewordenen kurzen Satz sagen. Er sagt, er schreibt in Latein, Pecca fortiter. Was heißt das? Sündige tapfer. Ja? Fromme Ohren denken, hör mal, das kannst du nicht sagen. Ja, du bist in einem Gottesdienst. Sündige tapfer, sagt Martin Luther. Und was will er damit sagen? Er will vermutlich sagen, es ist besser, in unseren Sünden zu merken, dass uns das alles nichts gibt, ausnutzt, leer zurücklässt, als dass wir uns selber was vormachen und glauben, Sünde, ja, guck mal bei den anderen. Also, was will ich sagen? Ein ehrlicher Sünder ist besser als ein unehrlicher Heiliger. Ja? Und auch unsere Fehler und Sünden haben ihr Gutes, wenn sie uns helfen, auf den Weg zu gehen, um wieder in unser eigentliches Leben zurückzufinden. Und die Sünde hat immer etwas Uneigentliches an sich. Uneigentlich, weil sie hat in deinem Leben keine gute Wirkung. Also, hör mal, ich spreche dir das jetzt zu, ja? Pecca fortiter, sündige tapfer. Warum? Ich traue mich das zu sagen, weil die Sünde in deinem Leben hält nicht, was sie verspricht. Und wenn du dir nichts vormachst, dann wirst du es merken. Und sie wird dich sogar zurücktreiben in die Arme deines himmlischen Vaters und in die Arme Jesu. Deswegen kann ich das sagen. Immer vorausgesetzt, wir werden nicht zum Heuchler. So von wegen, nee, bei mir nicht. Ja? Ich habe ja von meiner Tochter erzählt, deine Seele in dir, die ist schutzbedürftig, wie ein kleines Kind. Und du musst mit ihr entsprechend schutzbedürftig umgehen. Sünde dagegen hat eine gegenteilige Wirkung. Ich zitiere mal Petrus, der sagt, ich ermahne euch, den selbstsüchtigen Wünschen eurer menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Und damit will er das Wesen der Sünde entlarven. Sie greift dich an. Sie nutzt dich aus. Sie lässt dich als Verlierer, als Verliererin zurück. Das ist immer ein Angriff auf Seele, ja, auf unseren Personenkern. Da droht unser wahres Ich verfälscht zu werden in ein falsches Ich. Krieg gegen die Seele. Gott hat deswegen ein Problem mit Sünde, weil er weiß, was sie von dir übrig lässt und welchem Betrug wir ausgesetzt sind. Ich möchte nochmal Simone Weil, eine Philosophin, zitieren. Ich finde ganz großartig, was sie geschrieben hat. Sie sagt, in der Fantasie, ja, und ich weiß, was sie meint, in der Fantasie scheint das Böse voller Romantik und Abwechslung zu sein. In der Wirklichkeit aber ist es trübsinnig, eintönig, nutzlos, langweilig. In der Fantasie scheint das Gute langweilig zu sein. In Wirklichkeit ist es stets neu, wunderbar und berauschend. Und ich sage dir, sie hat recht. Ich kann es bestätigen. Beides. Ich habe beides oft genug ausprobiert. Also entlarven wir die Sünde als das, was sie ist, etwas, was eintönig ist, langweilig und was uns vor allen Dingen betrügt und ausnutzt. Was soll's? Was soll das Zeug in unserem Leben? Ich nenne diese Predigt heute, ich will zurück zu dir. Und ich lasse mal offen, ob Jesus das sagt oder ob du das sagst. Ja, ich will zurück zu dir. Und jetzt lese ich einen längeren Text aus dem Johannesevangelium, Johannes 21. Er, Jesus, erschien seinen Jüngern am See von Tiberias, wo Simon, Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, da warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit angelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voller großer Fische, im Ganzen 153. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner wagte es zu fragen. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot, gab es ihnen und ebenso den Fisch. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Liebst du mich? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Diese Szene aus Johannes 21 spielt zu einer Zeit, da ist Jesus gerade auferstanden aus den Toten. Und die Kameraführung fängt jetzt diese Jünger da ein, die ich im Text genannt hatte. Petrus war dabei. Und du ahnst vielleicht, dass ihnen betonschwer und betonhart ihre Niederlage in den Knochen steckt. Ja? Es ist nämlich überhaupt nicht lange her, da sind sie, als Jesus seinen Todfeinden begegnete, sind sie alle weggelaufen. Und auf Jesus angesprochen, sagten sie: kennen wir nicht. Ja? Petrus sagt sogar: Verdammt nochmal, ich kenne ihn nicht. Das steckt ihnen in den Knochen. Das also war der Beweis ihrer Freundschaft zu Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Und aus dieser Erfahrung ziehen sie jetzt die traurige Konsequenz. Sie ziehen die traurige Konsequenz aus ihrem Charakter. Sie gehen zurück in ihren alten Job. Machen da weiter, wo sie vor Jesus unterwegs waren. Es waren ja Fischer, zurück aufs Boot. Sie schippern dann also über diesen See, Tiberias, viel Wasser, aber ihre Seele, die sitzt massiv auf dem Trocknen. Und jeder von ihnen weiß es, muss keiner dem anderen sagen. Ihre Seele sitzt auf dem Trocknen und wir können fragen: Na, wie läuft es denn so mit eurer Fischerei? Ihr seid ja Fischer, ihr wisst ja, wie es geht. Fangergebnis null. Ja, dann werfen sie das Netz wieder aus, wieder nichts und wieder aus und so geht das die ganze Nacht. Es ist bestimmt nicht schön, leere Netze zu haben. Und es ist bestimmt auch nicht schön, anschließend einen leeren Magen zu haben. Aber viel schlimmer ist dieses leere Herz, mit dem sie sich da abschleppen. Und in diese Situation hinein kommt Jesus. Er steht dann irgendwann am Ufer und er bringt sich mit ihnen in Verbindung. Er ruft ihnen etwas zu. Er macht sich bemerkbar. Ja, und er ruft so: Habt ihr ein paar Fische? Da könnte man denken: Oh weia, jetzt will er den Finger in die Wunde legen. Ne? Na, klappt nichts in eurem Leben? Hat das vielleicht mit eurer Sünde zu tun? Ne? Könnte man denken. Und sie sagen es ja auch: Sie müssen das sich und ihm eingestehen, also ihm, diesem Fremden da. Nein, wir haben nichts, hier ist alles leer. Wir können dir nicht mal einen Fisch anbieten. Und ich will noch mal fragen: Will er den Finger in die Wunde legen? Ist Jesus so einer? Das will er nicht. Was er hier versucht, ist eine neue Nähe aufzubauen. Das hat er bei ihnen gemacht, das macht er bei uns. Bei mir, bei dir. Er will eine neue Nähe aufbauen. Und dann ruft er den da gar nicht erkennen können als Jesus, dann ruft er ihn zu: Probiert's doch mal woanders, fischt doch mal rechts. Und es ist komisch, dass sie es tatsächlich machen. Und dann kommt es zu diesem überwältigenden Fang. Ja, also große Fische, 153, haben sie alle nochmal durchgezählt. Und dann erst, und das ist ein bisschen merkwürdig, erkennen sie, dass es Jesus ist. Oder Johannes kommt zu dieser eigenen Frage, könnte es Jesus sein? Und man darf fragen, ja, wieso fragt er sich das jetzt erst? Und ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber Ausleger sagen, erst als dieser Überfluss von ihnen erfahren wurde, in ihr Leben kommt, da denken sie, ist das vielleicht Jesus? War Jesus nicht vorher schon der, der immer wieder großzügig und überfließend geschenkt hat? Denken wir an diese Szene, wo er mit ein paar Handvoll Fischen und Brot eine riesige Menge satt machte und es blieb körbeweise Überfluss übrig, haben wir letzten Sonntag gehört. Oder denken wir an diese zwei, die da heiraten und ihre Hochzeit nicht gut genug vorbereitet haben oder an der falschen Stelle gespart haben, Wein ist alle und Jesus kommt da rein und 700 Liter besten Wein für eine Gesellschaft, die schon betrunken war. Ja? Und Überfluss, das konnten die gar nicht austrinken. Also Ausleger sagen, Mensch, das könnte doch der Grund sein, dass sie Jesus am Überfluss erkennen. Und ich glaube, das ist auch so. Und als Petrus das hört, das könnte Jesus sein, da packt ihn die Sehnsucht und dann springt er ins Wasser. Und es muss echt Sehnsucht gewesen sein, weil nach einer durchwachten Nacht in so einen kalten See zu springen, das würde ich mir dreimal überlegen. Aber er springt da rein. Die anderen müssen sich dann noch mit diesen dicken Fischen abschleppen, aber er will zu diesem Jesus zurück. Und Jesus wartet da auf ihn und auf die anderen mit Frühstück. Das haben wir gehört. In Vers 12 heißt es, nehmt und esst. Und es gibt Übersetzungen, die formatieren das so ein bisschen feierlich. Kommt und nehmt das Mahl, als wäre es ein Abendmahl. Aber das steht da überhaupt nicht. Das ist wirklich so, hey, hier ist ein Frühstück. Ihr habt jetzt hart gearbeitet und ihr habt doch bestimmt Hunger, kommt. Und jetzt will ich mal eine Frage stellen. Kann es sein, dass das, was hier beschrieben ist, nichts anderes ist als Versöhnung und Vergebung und Heilung? Also ich lese hier nichts von irgendwelchen Bußübungen. Ich lese hier nur, dass er die Nähe zu ihnen sucht, zurück zu ihnen will, und er die ganze Zeit über nicht aufgehört hat, sich mit ihnen verbunden zu fühlen. Er will zurück zu ihnen. So weit, so gut. Keine Bußübungen. Schön. Aber jetzt müssen wir uns fragen, aber warum fragt er dann Petrus dreimal, hast du mich lieb? Als Petrus das hört, da kommt er selber ins Zweifeln, ob er nicht glaubwürdig genug ist, ob Jesus ihn nicht doch zutiefst anzweifelt mit seinen Bekenntnissen. Warum lässt er ihn dreimal diese Antwort geben? Und interessant auch, es gibt im Evangelium nach Johannes ein Wort, das kommt nur zweimal vor. Das Wort Kohlenfeuer. Nämlich hier, als Jesus sie zum Frühstück einlädt, Kohlenfeuer, und als Petrus vor dem Prätorium ist und am Kohlenfeuer sich wärmt und er dann gefragt wird, bist du nicht auch einer von Jesus? Und er sagt, nein. Und das sagt er dreimal, bis er sich verflucht. Und das ist schon eine sehr starke Nähe, so von wegen hier verraten, also nee, hier verleugnet und jetzt schon wieder dieses Kohlenfeuer. Und man könnte denken, oh, Jesus glaubt ihm nicht. Und Petrus ahnt das vielleicht auch, oh, dreimal. Ne? Ich habe ihn dreimal verleugnet und jetzt das. Aber ich kann dir nur sagen, so ist Jesus nicht. Jesus wusste, wie schwer es Petrus ums Herz war. Wie sehr ihn das gekränkt hat, verletzt hat. Und jetzt kommt Jesus rein und will sein Herz erleichtern. Und wir sehen hier Versöhnung, wir sehen hier Heilung. Und Jesus schweigt das nicht alles weg. Ja? Er entschuldigt hier nicht irgendwie so banal und stillschweigend, was vorgefallen ist, sondern er heilt ganz vorsichtig und behutsam diese Wunde im Leben von Petrus. Er fragt ihn dreimal. Und das nicht, um ihm sein Versagen unter die Nase zu reiben. Ne? Sag mal, wie oft hast du mich verleugnet? Darf ich nochmal fragen, liebst du mich? Nur so, unter die Nase reiben? Das macht er nicht. Diese Frage zielt auf Heilung. Aber das ist eine Heilung, die so tröpfchenweise in das Leben hineinkommt, um zu heilen. Das ist, er heilt den wunden Punkt und zwar Satz für Satz. Und wie macht er das? Das ist wirklich Seelsorge auf die allerfeinste Art. Er darf nämlich dreimal aussprechen, was er so gerne sagen würde. Was er so gerne gesagt hätte, es aber nicht hingekriegt hat. Aber jetzt darf er es dreimal aussprechen, was die tiefste Wahrheit in seinem Leben ist. Jesus, ich liebe dich. Und Jesus lässt ihn das dreimal aussprechen und das ist Heilung. Ja? Wenn wir das Negative immer wieder aufzählen, dann heilt nichts. Aber wenn wir das Positive, wenn wir die Wahrheit in unserem Leben, wenn du deine Wahrheit aussprichst, dann kann etwas heilen. Und Jesus lässt ihn das, ne, dreimal verleugnet, dreimal aussprechen. Sag es. Lass es heilen. Und an den Tiefpunkt meines Lebens, und da gab es jetzt auch schon mehr als drei, da habe ich es mir ja auch immer wieder aufgesagt, so versagt, schlecht, schuldig. Ne? Und es gibt diesen Wiederholungszwang. Es gibt so einen Wiederholungszwang der Schuld und der Scham. Aber Jesus durchbricht diesen Wiederholungszwang und lässt Petrus oder verschafft ihm diese Möglichkeit, sein Herz auszusprechen. Jesus, ich liebe dich. Aber wir hören ja auch, dass Petrus nach der dritten Frage Zweifel kommt. Da wurde er traurig, heißt es, weil er denkt, er glaubt mir nicht. Kann man so einem wie mir überhaupt glauben? Dann sagt der Petrus, ich hätte auf die Bibel geschworen, dass ich Jesus der Treueste bin. Hat er ja selber gesagt. Und Petrus hat gesagt, Jesus hat gesagt, es wird anders kommen. Petrus, du kennst dich an der Stelle noch nicht gut genug oder du denkst zu stark über dich oder was auch immer. Also er wird traurig, Petrus wird traurig auf die dritte Frage hin und dann macht er aber etwas extrem Gutes und Wichtiges. Was macht er nämlich? Er schaut jetzt weg von sich und seinen Erfahrungen und er schaut auf Jesus. Und wie macht er das? Er sagt, Jesus, du weißt alles. Und was will er damit sagen? Er will damit sagen, Jesus, du weißt alles. Du wusstest, dass ich meiner hochgelobten Treue nicht standhalten werde. Du wusstest, dass ich weglaufen würde. Du wusstest, dass ich dich nicht kennen wollen würde. Und weil du das alles wusstest, weißt du jetzt auch, dass es stimmt, was ich sage, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt jeweils, weide meine Schafe, kümmere dich um meine Lämmer, kümmere dich um andere Menschen. Das sagt er auch dreimal. Er nimmt seinen Auftrag nicht zurück. Er hat mit Petrus nicht weniger vor als vorher. Und das ist auch wichtig, dass wenn wunde Punkte in unserem Leben heilen und Sünde bewältigt wird, dass dann wieder etwas zustande kommen kann, dass wir dann wieder für Gott verfügbar sind. Ja? aus dieser Heilung resultiert ja dann auch die Erneuerung seiner Berufung. Kümmere dich um andere, Petrus. Das war jetzt wieder möglich. Teresa von Avila, wann immer die gelebt hat, aber die hat mal einen guten Satz gesagt. Sie hat gesagt, also es war so eine Mystikerin, eine tiefgläubige Frau, sie hat gesagt, mir graut nicht vor dem, was durch die Sünde geschieht. Wobei einem ja davor grauen könnte. Ja? Mir graut nicht vor dem, was durch die Sünde geschieht. Mir graut vor dem, was durch sie nicht geschieht. Und es kann durch Sünde ganz viel nicht geschehen. Wenn die Verbindung zu Gott blockiert ist, wenn das eigene Herz blockiert ist, wenn Scham uns zurückhält, wenn das schlechte Gewissen uns es nicht mehr erlaubt, an uns selbst zu glauben, wenn Beziehungen zu anderen gestört sind, weil unser dickes Ego sich wieder austobt in uns. Wenn das alles passiert, dann hätte Sünde gesiegt. Aber wenn Heilung geschieht, und es gibt immer wieder diese Momente, wo wir uns fragen, darf ich noch an mich glauben? Glaubt Jesus noch an mich? Der Evangelist, der das Evangelium, aus dem wir gelesen haben, geschrieben hat, schreibt auch noch einen Brief und in ihm schreibt er diesen großartigen Satz, 1. Johannes 3, Vers 20, wenn uns unser Herz verdammt, das hat Petrus erlebt, wenn uns unser Herz verdammt, dann ist Gott doch größer als unser Herz. Und er weiß und er versteht alle Dinge. Und er weiß, dass wir ihn lieben. Dein Herz ist nicht die höchste Instanz. Gott ist die höchste Instanz. Und wenn dein Herz dich verdammt, dann sage dir, aber Gott glaubt an mich. Ich will zurück zu dir. Sagt Jesus das? Sagst du das gerade? Es kann sein, dass ihr das beide gerade sagt. Das wäre doch wunderbar. Aber ich bin gerade vom Hocker gefallen oder von meinem hohen Sockel gefallen. Es war ein harter Aufschlag und ich weiß nicht. Doch, du weißt es. Dass Jesus alles weiß. Und dass er weiß, dass du zurück zu ihm willst. Und dass du an ihm hängst. Und dass du ihn liebst. Und dann glaub doch auch, dass er zurück will zu dir. Jesus, ich will zurück zu dir. Geh doch zurück. Mach das doch. Das ist vielleicht der beste Satz, den ich dir heute so zusprechen kann. Mach das doch. Amen.